Wir haben heute aus dem Hebräerbrief Kapitel 5 einige Verse, also ganz am Ende des Neuen Testamentes, Hebräer 5, Vers 7, 8 und 9. Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Liebe Freunde, der heutige Tag ist ein Wahltag. Ich bin ganz sicher, dass Sie das auch wichtig und ernst nehmen. Und Sie haben sicher in den letzten Tagen auch viel gehört von den Gruppen und Parteien, warum und wieso man so oder anders sich entscheiden soll. Es ist ja vielleicht ganz gut, dass unsere Entscheidung heute nur für 4 Jahre ist. Es gibt im Leben andere Wahlen, die sind für eine viel längere Periode, wo man sich entscheiden muss, etwa in der Berufswahl. Das hat lange Auswirkungen. Oder die Ehewahl, nicht bloß auf 4 Jahre. Auch unser Gott stellt sich zur Wahl. Wählt euch, wem ihr dienen wollt, wird das Volk Israel einmal gefragt. Wählt euch, wem ihr dienen wollt. Und da ist nicht bloß ein kleines Kreuzlein gefragt, sondern eine Entscheidung, die mit dem ganzen Leben bekräftigt wird. Es ist ja interessant, dass heute unter Christen eigentlich die Not ist. Man will sich nicht richtig mehr binden an Gott. Man sagt, ach, ich bin überzeugt, dass es einen Gott gibt, aber dass man ihn wählt, so dass man ihm dienen will, das ist ganz selten. Es fehlt die klare Entscheidung, die klare Hingabe. Wenn ich dran denke, drüben sitzen unsere Väter und Mütter mit den Kindern, wie das war, als die Mütter die Kinder geboren hatten, in diesem Augenblick hat ja jede Mutter das empfunden. Gott ist mir ganz nah in dem Augenblick, wo er mir das neue Leben anvertraut hat. Es gibt Augenblicke im Leben, da ist uns Gott ganz nah. Ihr Konfirmanden, wenn ihr hier eingesegnet werdet, nicht bloß, weil es ein schöner Gottesdienst wird, sondern ich bin überzeugt, das geht euch unter die Haut. Ihr spürt irgendwo, Gott ist mir ganz nah. Es gibt Abschnitte im Leben, wo wir ganz nah sind bei Gott, ganz nah. In schweren Krankheitszeiten oder bei festlichen Geburtstagen, wo wir vielleicht bewegt sind in der Erinnerung dran, ach ja, wie wunderbar hat mich Gott in meinem Leben geführt. Und dennoch bleibt die Frage offen, wollen wir ihn wählen? In dieser letzten ganzen Hingabe, dass ich mein Leben an ihn binde, ich kann anders nicht das Leben ergreifen. Ohne Gott nicht. Wenn ich mich manchmal vorbereite für die Predigt, dann kommen mir immer wieder auch schwere Gedanken. Ich denke, habe ich Ihnen das so klipp und klar gesagt? Wissen Sie, vielleicht ist das in dem vielerlei oft untergegangen. Was im Blick auf Ihr ganzes Leben, die große Zeitspanne nur zählt, ist, ob Sie ganz klar Ihr Leben mit Gott für Gott gelebt haben, unter seiner Hand und mit ihm sterben, ganz ihm gehören. bei unseren Kandidaten der Wahl, da habe ich immer ein bisschen Mitleid und ich habe auch großen Respekt, denn wenn die sich da so präsentieren müssen und zur Wahl stellen, dann kann ja jeder kleine Junge, der da die Straße entlang geht, an den Wahlplakaten seine Kritzeleien machen und kann da an den Augen und an der Nase der Kandidaten auf den Plakaten rum seine Witze machen. Manchmal ist es ja auch so mit Gott, wenn Gott um uns wirbt, dass wir ganz frech und stolz uns fühlen und sagen, ach, Gott hat ja ein Interesse an mir. Und wir sind so erhaben, dass wir Gott abblitzen lassen und sagen, was willst denn du von mir? Ach, ich habe mich noch nicht entschieden, ich schieb das mal noch ein Stückchen vor mir hin. Die Entscheidung für Gott, die Wahl für Gott, die ist wichtig in unserem Leben. Bei unseren Parlamentswahlen, da erfinden manche Leute Wahlprüfsteine. An diesen Wahlprüfsteinen soll man die Kandidaten messen. Ich habe einen Wahlprüfstein für Ihre Entscheidung, an Gott sich zu binden. Der Prüfstein ist das Leiden. Der Prüfstein ist das Leiden. Vor vielen Jahren, als ich ganz neu hier in der Gemeinde war, da kam eine liebe Konfirmandenmutter damals zu mir und sagte, also Sie machen irgendwas falsch im Unterricht. Mein Sohn kommt immer nach Hause und sagt, der redet so ernst. Und er spricht so viel vom Leiden und die Geschichten, die der immer erzählt, das ist immer von Menschen, die sehr viel Schweres erlebt haben. Und jetzt kam mein Sohn und sagte, ich glaube beim Chefbuch, da muss man todkrank sein, bevor man glauben kann. Also das Leiden gehört irgendwie zum Leben. Ich habe gesagt, na, das wäre ja furchtbar. Und habe den jungen Leuten gesagt, nee, unser Herr ist auch was fürs Fußballfeld und fürs Eisschlotzen und für den Urlaub und für die Freude am Leben. Aber dieser junge Konfirmand von damals, wissen Sie, was für einen Beruf der ergriffen hat? Der ist heute Arzt. Der hat bloß mit Leidenden zu tun. Der verdient sogar mit den Leidenden sein Geld. Und da wird es auf einmal deutlich, dass Leiden gehört doch eben zu unserem Leben und zu unserer Welt. Das ist eine Tatsache. Manche, die machen so, wie wenn das Leiden von Gott käme. Das ist nur eine dumme Redeweise, wenn man so tut, wie wenn Gott den Tod schickt und wenn Gott die Krankheit schickt. Wir tragen einen Körper, der Krankheit in sich hat. Sie können Atheist sein, Sie werden genauso krank. Das ist der Gang dieser Welt. Und Ihre Uroma, die hat immer ganz richtig vom Jammertal gesprochen. Wir haben vorhin das Lied vom Tränental gesungen. Ja, sicher. Wenn Sie durch diese Welt gehen, dann beobachten Sie, dass das Grundgesetz des Lebens ist. Jetzt verstehen Sie schon, der Prüfstein des Lebens. Wie wir mit dem Leiden fertig werden. Natürlich, uns ist in den letzten Jahrzehnten geschenkt, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Wir sind ein reiches Volk und wir haben viele äußere Güter in Hülle und Fülle, sodass man sagt, Leben, das bedeutet für mich der Urlaub am Palmenstrand oder wenn ich Pizza esse oder irgendwas Schönes, wenn ich mich freue, neues Auto kaufe, das ist Leben für mich. Wie viele in ihrem Nachbarhaus, in ihrem Freundeskreis können so nimmer sprechen, weil das Leben für sie zusammensinkt auf die Frage, was wird mit meinem Leiden? Und es sitzen viele unter uns und es gebietet schon die Solidarität, selbst dann, wenn sie sagen, ich habe keine Probleme. Ihr Mitgefühl, dass sie sagen, ich möchte mich dem stellen, was ist mein Leben angesichts des schweren Leidens? Und was ist dann? Und das Schwere ist ja, das Leiden stellt alles in Frage. Und wenn das Leben noch so schön war, aber wenn das Leiden kommt, was ist dann mein Leben? Wir modernen Menschen haben ja nur eine Antwort auf das Leiden, dass wir sagen, hoffentlich geht's ganz schnell vorüber. Hoffentlich darf ich unbewusst sterben. Und das ist töricht und dumm. Denn wer sagt Ihnen denn, dass dann, wenn Sie sterben, Ihr Leiden aufhöre? Das wünschen Sie sich, aber das wissen Sie doch nicht. Nach all dem, was Gottes Wort sagt, wird dann das Leiden erst groß, wenn Sie fern von Gott sind. Der Gedanke des modernen Menschen, ich entfliehe dem Leiden mit dem Tod, das ist doch gar nicht wahr. Das Leiden ist doch nur gleichsam die Quittung unseres nichtigen Lebens. Wir können noch so viel Reichtümer uns anhäufen, noch so viel Ehre haben, noch so viel Würdigung von Menschen bekommen. Das Leiden macht uns deutlich, dass es nichts ist als Sand, der mir zwischen den Fingern durchrinnt. Was ist mein Leben gewesen? Ohne Gott und an der Seite vorbei von Gott weg. Wenn Sie einmal die Religionen ansehen, was die zum Leiden sagen, das ist interessant, dass da gar nicht viel kommt. Die Moslems ertragen ja den Gedanken gar nicht, dass Jesus am Kreuz wirklich gestorben sei. Darum sagen sie, er ist vorher vom Kreuz runtergeklettert. Und die Buddhisten sagen, du musst das Leiden ertragen und dich über das Leiden hinausschwingen. Du musst das hinter dir zurücklassen. Ganz ähnlich, wie es die alten griechischen Atheisten sagten. Die sagten, in stoischer Erhabenheit, vergiss doch einfach das Leiden. Sag, ach, es ist nicht wichtig. Ach, das nehmen wir gar nicht ernst, das lassen wir liegen auf der Seite. Und Sie können jetzt alle Religionen der Welt betrachten. Es lohnt sich einmal, kritisch dem nachzufragen. Nur Jesus hat sich dem Leiden wirklich gestellt. Wir haben einen Herrn und in diesen Passionstagen denken wir ja besonders dem nach, der unser Fleisch und unser Blut trug und darum das Leiden durchlitten hat in der ganzen Tiefe. Hier steht etwas in diesem Hebräerbrief, das wir so aus den Evangelien gar nicht wissen, dass Jesus geschrien und geweint hätte. Es könnte sogar sein, dass jetzt wir denken und sagen, ach, war Jesus so ein Feigling? Es war nicht die emotionale Schwäche der Nerven bei Jesus, sondern er hat das Leiden noch viel tiefer gesehen als wir. Wir verharmlosen das Leiden. Wir können ja den Tod in seiner grausamen, Nichtigkeit überhaupt nicht ertragen. Und Jesus sieht noch mehr im Leiden. Er sieht nicht bloß, dass alles durchgestrichen wird. Er sieht den unheimlichen Abgrund, in den unser Leben einmündet, wenn wir die Hand Gottes ausschlagen. Was ist unser irdisches Leben ohne Gott? Was ist das, wenn wir unterm Zorn Gottes leben, nicht versöhnt mit Gott? Und Jesus hat in Gethsemane das alles noch einmal vor sich gesehen, er, der sagte, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben haben. Ihm selber wird das Leben genommen. Er ist allein gelassen von den Freunden. Sie haben ihn verspottet und verhöhnt. Und jetzt liegt all das vor ihm und er sieht noch, dass er die ganze Last der Schuld der Welt mit sich trägt. Und er sieht diesen unheimlichen Abgrund, was es ist, von Gott verstoßen zu sein, verdammt zu sein. Ist das für Sie nicht Trost, dass man auch weinen darf im Leiden? Da soll sich keiner richten. Und das Evangelium hat schon viele getröstet. Das Leiden von Eltern, die für ihre Kinder weinen, die ihnen genommen wurden. Menschen, die um das Liebste weinen. Und die Gott nicht mehr verstehen können. Wo Jesus nur noch mit Schreien und Flehen vor Gott reden kann. Lassen Sie Buddhisten reden, dass man erhaben sein soll. Gehen Sie mal in die buddhistischen Länder, Burma und Sri Lanka, und fragen Sie im Bürgerkriegselend. Ich habe es gehört von einem Mann, der dorthin geht, der sagt, der Buddhismus kann die Menschen nicht trösten. Die wollen was von Jesus wissen. Weil in der Tiefe des Leidens, wenn sie alles verloren haben und die Füße weggeschossen sind und sie gequält und gefoltert wurden, dann wollen sie das hören vom Mann der Schmerzen, der sie zum Herzen Gottes führt. Ein Buddhist weiß gar nichts von Gott. Der sagt, du musst weiter über Gott hinaussteigen. Nein, dort findet er Frieden in Gott. Und Jesus hat das Gott geopfert, Gott dargebracht. Und das, was Jesus uns hier zeigt, ist, dass man Vater sagen darf, zum ewigen Gott Vater sagen darf,
Das Leiden ist der Prüfstein meiner Entscheidung. Woran will ich mein Leben binden? Woran will ich mein Leben binden? Dort, wo Jesus im Garten Gethsemane betet und fleht und weint und schreit, da auf einmal wird sichtbar, es gibt einen Trost, es gibt eine Hoffnung. Da, wo ich im Gebet zu Gott kommen kann, jetzt möchte ich einen weiteren Punkt sagen hier. Daran kann man sich ganz, ganz festhalten. Daran kann man sich ganz festhalten. In den letzten Tagen wurde ich plötzlich auch in ein Pflegeheim gerufen. Eine liebe Frau, die auch viele Jahre ganz treu hier in unserer Gemeinde war, hat noch verlangt, dass ich das Abendmahl mit ihr feiere. Habe meine Frau mitgenommen, wir setzen uns ins Auto und fahren dorthin. Und wie man es dann so tut, auch wenn man durch den Stadtverkehr fährt, ich drehe das Radio an und da kam eben eine Diskussion, vielleicht hat es manche von Ihnen auch gehört, da haben Pfarrfrauen diskutiert. Also ganz verschiedene Meinungen, haben eine ganze Reihe dieser Vertreterinnen haben gesagt, ja, wie schwer sie es haben, furchtbar schwer. Das Allerschlimmste ist, dass sie auch nicht bezahlt werden. Das bräuchten sie, um gewürdigt zu sein in ihrem Beruf. Wie wir am Parkplatz vor dem Altenheim waren, ist uns schwer gefallen, auszusteigen. So mittendrin in der Diskussion, die eine Stunde dauerte, wir haben uns tüchtig geärgert, wir dachten, wissen die gar nicht mehr? Dass doch nicht das Geld das Größte ist, was ich habe in unserem Leben, sondern der Dienst besteht auch in was ganz anderem. Wir kamen in dieses Krankenzimmer hinein. Ach, die liebe Frau war so krank, dass man gar nicht mehr das Abendmahl feiern konnte. Sie konnte gar nichts mehr schlucken. Ich habe gesagt, das ist auch nicht nötig. Ich darf Ihnen das Wort zusprechen, das Jesus Ihnen sagt, das nicht Sie aus seiner Hand reißen kann. Ich darf Sie segnen. Ach, wären Sie so lieb und würden noch nur ein Tüchlein nass machen, mir aufs Gesicht legen. Es ist so furchtbar, das Leiden. Ja, so haben wir es dann gemacht. Und dann habe ich Sie gefragt und schon an die Predigt von heute gedacht und gefragt, ist das auch bei Ihnen noch jetzt da, dass Jesus Sie hält? Und dann sagt sie, das ist das Einzige in den Schmerzen. Wir gingen hinaus, bewegt, und hörten die alberne Diskussion noch bis zum Ende an. Es war uns wie eine Welt, wo man sagt, kann man darüber reden, über Geld verdienen, wo wir gewürdigt sind, Menschen in dieser Welt das eine zuzusprechen, Jesus ist da. Man kann das gar nicht verstehen, dass Leidende diesen Trost fassen. Was hat denn Jesus fassen können? Er hat es gar nicht mehr mit den Händen fassen können in der Leidenszeit auf Golgatha. Er hat Gehorsam gelernt, heißt hier, Gehorsam gelernt. Und er hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Du kannst doch, bei dir ist kein Ding unmöglich, hat doch der Chor auch gesungen. Wie oft haben wir gebetet, Herr, du kannst mich doch gesund machen. Es ist dir doch ein kleines, mich rauszuholen aus dem Ofen des Elends. Aber dann kommt der Punkt, wo sie sagen müssen, Herr, wenn du willst, dann sage ich ja zum Leiden. Können Sie so in Ihrem Glauben sprechen? Gehorsam lernen und das Gott opfern? Darauf liegt ein wunderbarer Segen, eine Verheißung, dass Sie es dann erfahren dürfen. Ich will nicht deine Gaben, Herr, ich will nicht deine Geschenke und deine Wunder. Ich will dich, ich will nur in deinem Herzen geborgen sein. Und das, was uns im Glauben so sehr anzieht, ist doch, dass ich mich in Gott bergen darf. Dass ich bei Gott sein darf, in Freud und Leid. Und dass er mich hält, auch in der Not. In unserem Gesangbuch steht ein Lied von Philipp Spitta, das dort eigentlich gewidmet ist, dem Begräbnis von Kindern. Aber da sagt Philipp Spitta sicher auch aus viel Leid heraus, nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin, ich will mich drum nicht grämen, von dir kommt, was von dir kommt, ist mir Gewinn, dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf dem Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar, ein Stück von meinem Herzen. Es kam von dir und blieb auch dein und soll nun dein auf ewig sein. Hilf du es mir verschmerzen. Ich gebe es dir und sage nicht, dass du es mir entrissen. Vom Unmut, der dir widerspricht, lass doch mein Herz nichts wissen. Das Murren, das dem Schmerz vergällt und dir, was dein ist, vorenthält, lass nie ins Herz sich setzen, was ich dir gab, dafür gib mir ein desto größeres Teil an dir und deinen Gnadenschätzen. Das ist die Reife des Glaubens, wenn ich da durchdringe und gehorsam lerne. Wenn ich sagen kann, Herr, du bist da bei mir. Und ich will mein Leben jetzt mit dir leben. Und diese liebe Frau, die der Herr bis jetzt noch nicht heimgerufen hat, die immer noch durchs Elendstal geht, die mögt vom Herr durchgeführt werden, im Leiden, weil Gott mich überwinden lässt, siegen lässt übers Leiden. Das ist der Prüfstein des Lebens. Noch ein letztes, niemand kann das Meer umstoßen. Niemand kann das Meer umstoßen. Da steht da, dass Jesus der hohe Priester geworden ist. Wir haben ja Schwierigkeiten mit dem Priesteramt. Wir haben keine Priester. Ich will nicht so ein Priester sein, wie es manche Kirchen so haben, sondern der richtige Priester ist Jesus, der hohe Priester, der uns versöhnt mit Gott. Und dann haben wir in unserem evangelischen Verständnis noch das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Sie sollen Priester sein. Menschen in ihrer Nähe, die Vergebung Gottes zuzusprechen, sie mit Gott zu versöhnen, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Aber das ist etwas Schönes, zu wissen, dass der hohe Priester uns trägt. Das ist der Grund, warum ich auch froh sein kann. Ich weiß ja nicht, ob ich in den Leidensstunden durchhalte. Das geht ja bis an die letzte Kraft. Niemand hat das in seiner Natur. Jesus hat unser Fleisch getragen und unser Fleisch, so sagt mal ein Ausleger, ist wie ein Resonanzboden für die Versuchungen Satans. In meinem Fleisch, da kommt das alles wieder. Ich will doch nicht leiden, ich bin leidenscheu. Und der hohe Priester betet für mich. Er tritt für mich ein. Wir sollten wieder ganz neu entdecken, was Jesus uns schenkt in seinem Leiden und Sterben. Wir können auch Ja sagen zu manchem schweren Weg und wir brauchen heute nicht so genusssüchtig werden, wie so viele meinen, auch in ihrem Christenleben. Sondern wir wollen Ja sagen auch zu schweren Leidenswegen und sagen, wir wollen siegen. Und wenn einer von uns den Leidensweg geführt wird, wollen wir sagen, jetzt möge es eine rechte Segenszeit werden. Ich habe heute die Predigt überschrieben, das Besondere an Jesus, dass er mit mir durch die Tiefen geht, dass er der hohe Priester ist, der für mich eintritt. Darf ich Ihnen nochmal eine Geschichte verdeutlichen, weil ich glaube, die Geschichten, die bleiben uns besser hängen. Vor vielen Jahren war ich einmal in Ostborneo. Wir haben dort von Hilfe Brüder verschiedene Schülerheime gebaut und auch Bibelschulen unterstützt. Ich sage immer, das ist das Ende der Welt, Tarakan. Da gibt es überhaupt keine Straßen mehr auf einer Insel, ist eine Stadt, weil Öl dort gebohrt wurde, ist diese Stadt entstanden. Und dort ist ein Pilot der Missionsflugvereinigung von Australien, der brachte mich dann über die Berghöhen des Krayan, unheimlich hohe Berge, ist im Grunde alles noch unerforscht und unerreicht, das sind die Kopfjäger, der Dayak. Und ganz an der Grenze nach Malaysia, wieder tief im Landesinnern, hat er mich bei einer Bibelschule abgesetzt, bei der Bibelschule Wilfinger. Dort waren 200 junge Leute, wir haben dort für die Frauen ein Wohnheim gebaut, deshalb hat es mich interessiert, das einmal zu sehen. Ich habe diese Dayaks gefragt, was ist denn Wilfinger? Warum heißen diese Bibelschule Wilfinger? Dann gucken die mich an und sagen, du kennst Wilfinger nicht. Wie soll ich Wilfinger kennen? Alle wissen doch, wer Wilfinger ist. Sie lieben ihn wie einen Vater. Es war ein junger Missionar, der dort in Nordborneo, dem heutigen Sabah in Malaysia, wirkte im Dschungel. Das Evangelium in diese Stammessprache der Lhombawan übersetzte. Und dann kamen die Japaner. Und das war eine ganz kritische Situation für die amerikanischen Missionare. Die mussten sich alle stellen. Der Wilfinger hat eine Braut in Amerika gehabt und wollte schnell wieder zurück heiraten. Aber jetzt war die japanische Invasion und die Japaner haben gleich einen Boten geschickt mit Listen, welche Namen sie suchen, all die Missionare. Und die Einheimischen haben gesagt, Wilfinger, wir verstecken dich, die Japaner finden dich nicht. Und er sagt, nein, wenn ihr mich versteckt und die Japaner fragen euch, wisst ihr, wo der ist, dann müsst ihr lügen. Ich will nie einen Weg gehen gegen Gottes Gebot. Und euch zum Lügen nötigen, nein, werde ich nicht machen. Er ist hinuntergewandert durch den Dschungel, hat sich den Japanern gestellt und wurde erschossen. Nach einer grausamen Folterung. Aber dieses Leben des Wilfinger, das ging mit den Dayaks mit. Die begriffen haben, es ist doch gar nicht wichtig, wie viel ich in diesem Leben an Lebenslänge ausschöpfe. Es ist nicht mal wichtig, ob ich heirate, sondern nur wichtig, ob ich bei Gott bin. Der nahm eine Lüge für so wichtig, er sagt, ich will doch nicht von Gott geschieden werden wegen Ungehorsam. Das Leben will ich ergreifen und das Leben ist nur in der Treue bei Gott. Ob wir das nicht heute wieder ganz neu lernen und buchstabieren müssen, was das Leben ist, Jesus will uns das Leben geben. Ich habe heute begonnen zu sagen, eine Wahl steht an, eine Wahl, ob Sie sich an Gott binden im Gehorsam Ihres Lebens, ob Sie sich binden mit Leib und Seele an ihn und sagen, Herr, ich will mit dir. Das macht Sie doch frei. Sie brauchen sich nicht mehr von allen verlockenden Angeboten herumreißen lassen. Wenn Jesus im Garten Gethsemane betet, Vater, wenn es möglich ist, geh dieser Kelch an mir vorüber. Nur wie du willst, will ich. Wenn Sie in Ihrem Leben sagen, Herr, was willst du, dann plötzlich haben Sie Zeit, dann plötzlich können Sie mutig auch zu Menschen Nein sagen. Ihr Leben hat wieder eine Zielrichtung und Sie werden merken, welch eine Freude über Ihrem Leben liegt. Wie gut ist, dass wir uns nicht selber erlösen müssen, sondern Jesus ist der Urheber unserer Seligkeit. Wir leben ja von seiner Vergebung und wir werden hindurchgetragen durch seine Fürbitte, die er beim Vater für uns darbringt. Aber ich darf heute mein Leben ganz neu ergreifen in der Freude. Gott ruft mich in seinen Dienst und er will der Urheber der Seligkeit sein. Wem wollt ihr dienen? Wollen Sie sich selber leben? Ihrem Ich? Ihren Wünschen? Oder sagen Sie, nur Herr, was du mir gibst. Und ich will dieses Leben dankbar nehmen, in der Freude, in den Gaben, in den schönen Dingen, nicht bloß im Leiden, auch heute in dem, was ich genießen darf, in meiner Arbeitsfülle, in den politischen Aufgaben unserer Welt, in dem, wo wir gefordert sind, im Beruf und überall, wo ich wirken kann, aber nur mit Gott, nichts ohne ihn, denn das wäre sonst kein Leben. Amen.